Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Data Engage, einem kleinen Podcast, wo es um Daten, Marketing, Kundenverständnis, Kundenzentrierung geht. Damit kommen wir eigentlich als Zusammenfassung von allem bei immer einem Wort aus: Marke. Brand, Branding. Für alle Performance-Marketer, ihr müsst jetzt stark sein in den nächsten Minuten, weil wir werden über etwas sprechen, was für uns teilweise immer etwas schwierig zu fassen ist. Aber um das für uns alle etwas besser fassbar zu machen, freue ich mich riesig, riesig, Peter Kiefer nämlich hier zu haben. Peter ist Geschäftsführer und Managing Partner bei Punch. Erstmal schon mal ein geiler Name überhaupt für eine Agentur. Und noch schöner finde ich eigentlich Punch als Aussage, wenn man nämlich mal versteht, ihr seid Sparringspartner für eigentlich Marketing-Entscheider da draußen als Marken- und Strategieberatung und dezidiert nämlich eben nicht hands-on unterwegs, sondern genau zu schauen, ist das eigentlich effizient und effektiv, was ihr tut. Peter, habe ich damit ziemlich gut umfasst und umrissen, wer ihr tut, weil was du dabei tust, das darfst du jetzt noch kurz sagen. Erstmal herzlich willkommen.
Danke, Philipp. Freut mich, hier zu sein. Und ja, du hast unsere Marke total gut verstanden. Also dafür sehr gut auf den Punkt. Freue mich schon auf das Gespräch.
Damit mal ein ganz neutraler Einstieg. Ja? Was nervt dich eigentlich so im normalen Verständnis, wenn Werbler, wenn wir Digital-Marketer eigentlich über Marke sprechen? Also was wird da immer wieder wiederholt und du sagst eigentlich, fuck, liebe Leute, das haben wir da schon 200 Mal bewiesen, dass es genau nicht so ist.
Also wenn ich den letzten Teil deines Satzes nehme, dann nervt mich natürlich am allermeisten dieses ständige Wiederholen von Marke bringt ja überhaupt nichts und das ist pure Geldverschwendung, das einfach totaler Bullshit ist. Das Zweite, was mich allerdings tatsächlich dann eher auf der, sag mal, auf der Markenjünger-Seite nervt, ist, dass wir es einfach unfassbar kompliziert ständig machen. Also Marke ist eigentlich als Konzept erstmal relativ einfach, nämlich was denken Leute über dich, wenn sie deinen Namen hören oder ein Stück Werbung von dir sehen oder ein Produkt in der Hand haben, was auch immer. Und dann kommen Leute und sagen, jetzt müssen wir noch Tonality machen und dann müssen wir noch Values machen und Reasons to Believe und Emotional Benefits und Rational Benefits und so weiter und so fort. Und du denkst nur so, fuck, ist das kompliziert. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also ich sage nicht, dass man sich keine Gedanken machen soll, ganz im Gegenteil. Aber die Kunst ist es eher, zusammenzufassen und nicht noch ein Layer und noch ein Layer und noch ein Layer on top zu packen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass genau diese Haltung mit, oh, das ist doch alles nur Zeitverschwendung und Geldverschwendung, auch so ein bisschen als, sag mal, Gefühl zum Schluss hängen bleibt, wenn man über das Thema Marke spricht. Und insbesondere auch von der Performance-Marketing-Seite, was du ja gerade vorhin schon mal kurz angeteased hast, da muss man dann manchmal ein bisschen stark sein. Aber ich kenne das. Ich habe früher selbst, das ist jetzt schon 20 Jahre her oder mehr, Age is showing, als ich angefangen habe in dieser Branche, habe ich bei einer Digital- und CRM-Agentur angefangen. Und jedes Mal, wenn ich mit Markenleuten zu tun gehabt habe, habe ich gedacht, Mann, was ist das hier für eine Selbsthilfegruppe? Können wir endlich mal was machen, was dann auch wirklich anfassbar ist? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es einfach so ein wirtschaftsrelevanter Hebel ist, um mehr Menschen da draußen irgendwie Produkte dann auch schmackhaft zu machen, über das pure Produkt eben entsprechend hinaus.
Wir haben also gerade die Markenzwiebel in die Küche geschickt und kochen damit jetzt irgendwas Angenehmes. Ich habe noch Marke gelernt als Wertebündel. Ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, von wem das kommt. Aber war das Meffert?
Könnte Meffert sein, hört sich zumindest.
Also ein riesengroßer Meffert-Fan sitzt hier. Obwohl ich mit digital groß geworden bin, habe ich zum Glück nie meine, ich nenne es jetzt mal Analogwurzeln, verloren. Aber du hast Marke ja als etwas dennoch sehr gefühlstechnisches, sehr ungreifbares, ja. Jetzt ist natürlich aktuelle Situation. Wir alle stehen noch immer vor größeren wirtschaftlichen Herausforderungen oder Umwerfungen. Und dann hast du solche netten Leute aus dem Controlling, aus Financial und CFO. Was soll ein CFO damit anfangen? Also er steht ja dann trotzdem da und sagt so, aber wenn ich jetzt in irgendeine Out-of-Home-Branding-Kampagne Geld für freigeben soll, wofür? Wo bleibt der Umsatz?
Ja, also das ist natürlich echt eine Herausforderung, insbesondere wenn die Budgets klein oder unter Druck geraten. Also klein sind oder unter Druck geraten. Das ist sicherlich eine Diskussion, die wir auch immer wieder haben. Es tut dabei gut, eben nicht direkt in der Exekution zu sprechen, sondern dann auch tatsächlich in der Sprache der CFOs zu sprechen. Also who cares, ob das Ding in Out of Home läuft, in TV läuft oder meinetwegen als Pre-Roll bei YouTube. Das ist erstmal egal. Dem CFO ist meistens auch ziemlich egal, was denn dieser Spot oder dieses Werbemittel denn ist. Also das ist genau das, was du gerade beschreibst, nämlich wo bleibt denn jetzt der Umsatz? Und da tut es tatsächlich gut, mal sich anzugucken, auf was wirkt eigentlich Marke und ob man da jetzt dann Awareness dazu sagt oder ob man Consideration dazu sagt oder ob ich Mental Availability in den Mund nehme, was auch immer das Richtige ist, damit man die Gegenüber versteht. Darauf wirkt im Endeffekt eigentlich erstmal Marke. Deswegen bevorzugen wir eigentlich oft das Ganze ein bisschen strikter in der Theorie in solchen Gesprächen zu trennen. Mal dieses gesamte Thema, oder werden deine Klicks besser oder deine Conversions besser und Co. mal ein Stück auszublenden und mal Funnel aufzulegen. Ich bin übrigens ein großer Fan von einem Funnel, auch wenn da draußen ständig der Leute tot sagen, Funnel gibt's doch überhaupt. So, also dieses Bullshit, weil das, was diese Menschen dann oft meinen, ist eine Consumer Journey, die war noch nie linear. Also ein Funnel ist nichts anderes als ein Planungsinstrument, um zu sehen, wo ist denn der größte Bruch insgesamt, nicht bei der einzelnen Person. So, und da kann ich ziemlich gut auch vorhersagen, an welchen Stellen funktioniert denn Marke. Das sicherlich einfachste Beispiel, was jedem tatsächlich sofort irgendwie eingängig ist, ist zu sagen, wenn dich niemand kennt, wirst du auch nichts verkaufen. So, also das ist das Allersimpelste. Und so in der Realität ist es dann mehr meistens ein bisschen komplizierter. Dann gibt es dann irgendwo Brüche weiter hinten oder in der Mitte des Funnels. Und da kann ich mir angucken, was bewirkt denn eigentlich Marke? Und danach rechnest du es in Dreisatz aus, wenn du danach sagst, wenn das danach denn genauso weitergeht, kommt das und das an Umsatz mehr hinten rum. Punkt. So, ist das genau richtig? Nein. Ist das nachvollziehbar für einen CFO? Ja. Ist das etwas, wo wir auch nicht hinterm Berg halten, zu sagen, das beruht jetzt auf Annahmen im Sinne von, dass danach die Conversions entsprechend im Funnel gleich bleiben? Ja, aber jeder CFO kennt Business Cases. Also insofern, solange ich die Annahmen transparent mache, habe ich noch nie erlebt, dass jemand sagt, daran glaube ich nicht. Dann diskutierst du eher darüber, ist es der 3% plus oder sind es 5% plus oder nur 1,5% plus. Aber ich habe noch nie erlebt, wenn du mit einem CFO sprichst und sagst, das sind meine Annahmen, darauf wirkt diese Kampagne oder soll diese Kampagne wirken, wenn wir jetzt mal über Kampagnen sprechen und nicht über so ein Gesamtkonstrukt. Da sagen wir mit unseren Benchmarks XYZ voraus an Wirkung. Das kommt dann zum Schluss dabei raus. Da sagt jeder, ja, wir streiten uns dann mehr über das Thema, ist denn der Anstieg denn das, was man sich erwünscht, erhofft, ist das realistisch etc. Aber nie über diese Thematik. Glaube ich dich dran oder sonst irgendwas tun. Ja.
Messung dabei wäre ja dann auch klassisch Brand Awareness, Brand Recognition, solche netten Sachen, um einmal eine Wirkungsweise. Klar, da fehlt dann noch immer. Dann landen wir bei Media Mix Modeling, da haben wir vor, ich würde sagen, fast einem Jahr in Hamburg zusammengesessen und ein bisschen drüber gesprochen. Plus, minus ein paar Tage. Da haben wir uns dann auch das allererste Mal live, also face-to-face in der echten analogen Welt. Crazy.
Ja,
dabei ist mir hier als gesamtes Punch-Team argumentiert ja einfach sehr stark über Effektivität, also Effectiveness. Was ist denn deiner Meinung dann mit Anbetracht Marke und Markenmessung eigentlich für dich die dümmste Kennzahl, denen dann Teams irgendwie hinterherrennen, aus der Perspektive Marke? Also wo du sagst, hey, es ist ja schön, dass die nach oben rechts geht, aber da kannst du nichts mit tun.
Also, ich glaube, es muss man ein bisschen zweiteilen, bei wem bist du gerade? Also, ja, aber die sind ja meistens nicht ein Team, sondern es ist ja meistens mehrere Teams in einem Konstrukt. So. Ich mache es jetzt ein bisschen vereinfacht, das ist jetzt schwarz-weiß. Also, die klassischen Markenteams laufen manchmal KPIs wie Image, Werten und Co. hinterher, die sich mal auf dem Papier ausgedacht haben, dafür soll meine Marke stehen. Das ist auch nicht verkehrt, weil ich brauche ja einen Nordstern. Was aber da drin oftmals zu kurz kommt, ist eigentlich mal vorne dran eine Analyse zu machen. Ist das denn auch wirklich das, was nachher die entsprechende Relevanz bei einem Konsumenten nachher auch steigert? Also ich kann mir jetzt irgendwas ausdenken, kann sagen, dafür soll meine Marke stehen. Wenn das aber nichts damit zu tun hat, was für die Menschen da draußen relevant ist, kann dieser Wert noch so weit nach oben gehen. Der wird nichts in der Realität machen. So, und da fehlt oft die Diagnose davor, welchen Wert will ich denn wirklich, wenn wir jetzt mal ein bisschen konkreter werden als sowas wie Brand Awareness, sondern mal auf Imagewerte beispielsweise draufgehen. Wenn ich Imagewerte beeinflussen will, muss ich mir vorher überlegen, warum will ich eigentlich einen Imagewert beeinflussen? Meistens, damit die Marke ins Relevant Set kommt oder damit sie eher als First Choice gesehen wird, was auch immer man das sich für ein Panel vorher zusammengebastelt hat. Und da muss ich mich aber fragen, treibt denn dieser eine Imagewert denn auch dann das übergeordnete Ziel? Ja oder nein? So, und das ist etwas, das wird dann häufig dann so ein bisschen vergessen. Dann hat man vorher mal so ganz abstrakt über, wir brauchen eine Marken- oder eine Image-Kampagne gesprochen. Und danach misst man das mit den Standardwerten, die man schon immer gemessen hat, weil das in der Definition irgendwo vorne drin stand, mal, das ist unsere Marke. So, könnte aber auch ein ganz anderes Thema sein.
Nur einem Image ist das, was Peter eigentlich eingangs als Marke umschrieben hat, nämlich wie nimmt dich deine Zielgruppe, aber nicht unbedingt nur deine Zielgruppe, sondern generell, wie wirst du da draußen wahrgenommen? Ja, mit welchen Attributen wirst du als Unternehmen beschrieben? Wunderbares Beispiel immer Aldi, ganz klar drin, Preisführerschaft. Ja, und wenn du mit jemandem drüber sprichst, wird heutzutage sogar spannenderweise ein Aldi teilweise als teurer wahrgenommen als ein Penny. Dabei, wenn du die Preise dezidiert vergleichst, das gar nicht sogar stimmt. Ja, liegt woran? Am Shop-Design. So, ja, weil jetzt Aldi sich etwas anders umpositioniert hat, andere Zielgruppe anspricht, damit eine Margenoptimierung vorgenommen hat. Das ist aber das Image. Ja, ein Image kann sich wandeln. Setzen wir das doch mal damit ins zu Marke, also Brand dann.
Ja, also wir bleiben bei dem Beispiel Aldi, ja? Wenn sich Aldi überlegen möchte, ich möchte eine Markenkampagne machen, weil ich irgendwie festgestellt habe, die Leute kommen nicht mehr so häufig irgendwie, ich mache trotzdem ja noch gute Angebote, aber irgendwie kommen die Leute nicht. Und irgendeine Analyse, nehmen wir mal an, die hat stattgefunden, findet heraus, das liegt am Image. Jetzt kann ich mir überlegen, ist das denn das Thema Preisführerschaft? Dann wäre das genau diese Hypothese, die du gerade gesagt hast. Die Leute kommen weniger zu mir, weil ich in der Wahrnehmung der Leute jetzt plötzlich teurer wahrgenommen werde als vorher. So, das ist eine Möglichkeit. In den letzten Jahren viel zu viel an dem Thema Preis gedreht hat, weil Aldi hat eigentlich zwei Komponenten, nämlich gute Qualität zum sehr guten Preis. Und wenn die Qualitätsseite nach unten gegangen ist, könnte es auch daran wirklich up to date. So. Also, und darin aber sich genau zu überlegen, an was genau hängt es eigentlich, ist eigentlich die Kunst. Weil dann kann ich mir überlegen, weil dann sieht auch die Markenkampagne dafür total anders aus. Wenn ich Qualität treiben will, ist das was anderes, als wenn ich Preis, günstigen Preis treiben will. Und das muss ich mir vorher überlegen. So, und dieses gesamte Thema Marke insgesamt ist eigentlich die Summe davon. Also was denken Menschen denn eigentlich, wenn sie denn an Aldi denken oder an Tesla denken oder was auch immer. Sondern das ist manchmal ein bisschen überlagert durch gewisse, sag mal, mediale Ereignisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Spotify mit dir reden würde, kommt relativ schnell wahrscheinlich Trump und Eis irgendwie auf. Ist das jetzt im Kern der Marke verankert für alle Zeiten? Nee, wenn sie sich vielleicht noch mal ein bisschen besser benehmen, in Anführungszeichen, dann geht das dann auch wieder weg. Also ganz so hart, wie immer alle machen, oh, du kannst die Marke innerhalb von kürzester Zeit zerstören, das ist Quatsch. Aber es dauert relativ lange, um wirklich signifikante Verschiebungen herbeizuführen. Und das ist tatsächlich ein Riesenthema. Oder du hast vorhin gefragt, was sind denn so die KPIs, die gerne nochmal irgendwie verfolgt werden, obwohl sie eigentlich falsch sind. Ich habe vorhin angekündigt, ich muss es ein bisschen trennen in dem Marketingkonstrukt. Wenn du eine sehr vertriebsnahe Organisation hast, die sehr kurzfristig auf Zahlen drauf guckt, ich könnte jetzt auch Performance-Team sagen, in FMCG-Kontext ist es dann oft Vertrieb und Marketing zusammen, ne? Also wie auch immer gerade da drauf guckt, und wenn es sehr kurzfristig ist, dann wird häufig so ein Shortcut genommen. Ich gehe jetzt mit einer Markenkampagne raus, erreiche ganz, ganz viele Leute. Wie viele Leute haben denn jetzt morgen mehr gekauft? Und da werde ich bei einer Image-Kampagne häufig schlechter dastehen, als wenn ich dort irgendwie dran schreiben würde, die nächste Woche 20% off. Umsonst. Genau. Top. So, aber das ist genau dieses Thema. Und ich muss eine Sache aber ganz explizit sagen. Ich sage nicht, dass Performance-Marketing, kurzfristige Dinge, Vertrieb etc. nicht wichtig wären. Ganz im Gegenteil. Die erlauben uns, kurzfristig Umsatz zu machen und langfristig in Markenaufbau zu investieren. Und dieses Zusammenspiel, nämlich ich habe eine Marke, die für etwas steht, die relevant ist, die für Menschen attraktiv ist, über einen längeren Zeitraum hinweg aufzubauen, um mir damit auch entsprechend das Geschäft zu sichern. Das ist der eine Job. Der andere Job ist, die Früchte davon zu ernten und heute damit Cash zu verdienen. Und da gibt es gar kein Versus, sondern es gibt nur uns. Und diese Balance finde
ich eigentlich. Ja, es ist ja genau diese Synergie. Ja, wenn ich als ein höheres Vertrauen genieße, dann wird auch eher auf meine Direct Response, aka Performance Marketing Aktivitäten reagiert. Was dann wiederum hinten raus, Google ist glücklicher, weil mehr Klicks, das bedeutet, ich habe einen höheren Quality Score, das bedeutet, CPC ist günstiger. Gleichzeitig hinten raus in meinem eigenen Ökosystem hoffentlich auch eine höhere Conversion Rate, bedeutet, also ein wunderbarer Rattenschwanz, den man auch sich wenigstens teilweise herrechnen kann. Dann wiederum mit Controlling Science. Du hast gerade was Wunderbares gesagt. Nutzen, um dann Marke aufzubauen. Markenaufbau basiert ja dann auf solchen netten Sachen wie zum Beispiel, oh, Logo. Oder, oh, ich glaube, Volvo hat jetzt gerade ein eigenes Ding, eine eigene Font rausgebracht oder so, was ich sehr weird finde, wie sie dann eine Schriftart beschreiben als vertrauenserweckend. Aber anderes Thema. Dafür bin ich nicht genug im Font-Game drin. Schriftarten apropos. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist so dieses ganze Thema Brand Codes, Brand Assets. Was glaubst du eigentlich, jetzt mal wirklich in Anbetracht generative KI, das ganze Thema demnächst dann auch Agentic XYZ. Was glaubst du, wird, machen wir es jetzt dieses Jahr 2026, sich da tun? Und dann springen wir auch vielleicht mal in Richtung 2030, wenn das Thema Agentic eigentlich. Also was, lass uns einmal beschreiben, was sind eigentlich Brand Assets bzw. Brand Codes? vielleicht noch mal, da du der Experte bist, überlasse ich dir die Definition.
Ich habe ja eingangs gesagt, wir sollten die Dinge nicht so kompliziert machen, deswegen mach es auch ganz einfach. Brand Calls, Distinctive Brand Asset, Fluid Assets, wie auch immer du es nennen willst, es beschreibt im Endeffekt Dinge, an was Menschen deine Marke erkennen.
Telekom, ding, also, ding, ding.
Ganz simpel, sowas. Oder Magenta, wenn wir jetzt bei der Telekom bleiben, als Farbe. Oder das T als Farbe. Oder dein Logo. Oder sowas wie die M&M-Charaktere. Also egal, was es ist, was mir dabei hilft, innerhalb eines Sekundenbruchteils als Konsument zu verstehen, diese Marke spricht gerade mit mir. Das ist zum Beispiel. So. Oder der Fuchs von der Bausparkasse. So, dann mag jeder von ist jeder Schwäbisch Hall. So, also, oder zumindest die ältere Generation. So, also das sind im Endeffekt eigentlich die Dinge, die mir dabei helfen, erkannt zu werden. So, weil nur wenn ich erkannt werde, lohnt sich es eigentlich auch, eine wirkliche Markenkampagne da draußen zu machen oder Investitionen in Marke zu machen. Weil sonst mache ich im Zweifel, im schlimmsten Fall Werbung für meinen Mitbewerber.
Dann
das braucht man.
Freut sich der CFO nicht. Dann gibt es das nächste Budget für Direct Response.
Nicht. Ganz genau. Da gibt es gar nichts mehr. So. Also das beschreibt eigentlich das Konzept der Distinctive Brand Assets. Die große Herausforderung, du hast jetzt gerade Agentic AI oder AI insgesamt, sicherlich nochmal ein ganz anderer Podcast, wenn man sich dazu unterhalten würde. Da stehen wir natürlich ein bisschen vor einer Herausforderung, weil diese gesamten Distinctive Brand Assets mir dort nicht richtig zur Verfügung stehen, weil die Modelle natürlich anders über deine Marke lernen, also viel faktischer darüber lernen. So können wir irgendwie sagen, oh, Marke brauchst du ja dann überhaupt gar nicht mehr, weil wird ja total rational, ne? Ich suche jetzt eine Bank und dann sucht mir das Modell irgendwie raus. Ja, das ist ideal für dich und das könnte auch noch gut sein und das ist die dritte Alternative und Co. Und jetzt lassen wir mal kurz außen vor, dass die ganzen Modelle dich sehr fließen wollen und dir dann drei Alternativen als super für dich vorschlagen. Ob das dann stimmt oder nicht, soll dann jeder für sich selbst überprüfen, will ich gar nicht reingehen. Das Problem daran ist aber, dass wenn man mal einen Schritt zurückgeht, ich ja dem Ganzen vertrauen muss. So, und jetzt werden mir die ganzen AI-Jünger da draußen sagen, naja, ich vertraue ja dem Modell und deswegen ist das total super und deswegen kaufe ich das dann auch. Ich habe einen ganz einfachen Lackmustest. Ihr geht auf ein Preisvergleichsportal. Ihr geht hin und sucht ein Tagesgeldkonto und sortiert euch das nach Konditionen. Und dann guckt ihr mal, ob ihr wirklich die obskure türkische Bank auf Platz 1 mit den besten Konditionen nimmt, von denen ihr noch nie gehört habt. Oder ob ihr nicht vielleicht sagt, es sind 0,2% weniger Zinsen, aber es ist von der ING-DiBa. Und das ist im Endeffekt eigentlich, wenn man mal ganz platt ist, das Grundprinzip von Marke. Ich habe dort ein gewisses Vertrauen und ich sage nicht, dass es automatisch ist und der Gedankengang ist auch nicht in dieser Form. Ne? Also ich sage nicht, weil es von der ING lieber ist, deswegen nehme ich es. Sondern, und das muss man immer ganz, ganz klar sagen, das wird auch im Jahr 2030 so sein und wahrscheinlich auch im Jahr 2100 so sein. Menschen optimieren nicht für den besten Outcome. Sie optimieren, um Katastrophen zu verhindern. Und Marken machen genau das. Sie helfen mir dabei, Katastrophen zu verhindern. Weil ich mich darauf verlassen kann, dass ich da vielleicht nicht das Beste kriege, aber zumindest kriege ich keine Scheiße. Darf ich ja nicht fluchen in diesem Podcast?
Voll. Also
kannst du es nachher raus. Ja. So. Und am besten siehst du das eigentlich bei McDonald's. Wenn du mal in, keine Ahnung, irgendwo in Ländern warst, wo du, ich sag mal, mit Magen-Darm-Problemen irgendwann zu tun hattest, wo gehst du danach dann hin, um mal irgendwie mal ein bisschen Ruhe reinzubekommen? McDonald's. Ist das jetzt das beste Essen aller Zeiten? Nein. Ist das etwas, wo ich, keine Ahnung, Hochzeitsgäste hin einladen werde? Nein. Ist es aber das größte und das profitabelste Restaurantbusiness der Welt? Ja, weil es nämlich verhindert, dass ich eine schlechte Entscheidung habe. Und das ist eigentlich ein riesengroßer Vorteil, wenn wir jetzt mal Luxusmarken außen vor lassen, wo da ein bisschen andere Dynamiken sind. Aber im Regelfall helfen mir Marken dabei, schlechte Entscheidungen einfach von vornherein rauszunehmen.
Marken senken damit ja einfach Unsicherheit und damit Transaktionskosten, also Aufwand, den wir ja kognitiv auch in der Entscheidungsfindung, ja, A oder B. Wir alle kennen das nette damalige Experiment mit den 30 Marmeladensorten. Ja? Und dann entscheide ich mich halt irgendwann ganz nach Analysis Paralysis und genau daraus hilft mir. Aber das ist ja eigentlich genau das, wo Stichwort Agentic Commerce oder das alles ja dann irgendwie uns abgenommen werden soll, weil die sind ja dann, also die nehmen ja dann gewisse Entscheidungen ja irgendwie ab. Ja, und wie du richtig sagst, sie bewerten dann nach Preis, nach Features, also wirklich nach Hardcore-Produkt. Ja, und je nachdem kommt dann nur noch ein oder zwei raus. Das heißt, für uns Menschen sind ja Brandcodes sind ja für uns gemacht. Ja, Wiedererkennung und damit Reduktion. Ich kenne das, ich habe Vertrauen zu dir aufgebaut, ich habe einen hohen Wiedererkennungswert, also ich senke den Aufwand. Aber das habe ich ja dann nicht für Maschinen.
Das ist richtig. Also, und ich glaube, da muss man jetzt ein bisschen, da müssen wir ja so ein bisschen ins Detail gehen, weil da ist es jetzt komplizierter. Also, ich glaube zuallererst mal, dass sich das stark nach der Branche unterscheiden wird. In Branchen, wo es mir in Anführungszeichen wirklich doll egal ist, ob da jetzt das oder das draufsteht. Weil ich in auch ehrlicherweise kaum Risiko habe. Da wird es ziemlich egal sein, ob du eine Marke aufgebaut hast oder nicht. Also eigentlich das, wo du im
Lebensmitteleinzelhandel, Fast Moving Consumer Goods eigentlich eh schon eigentlich Eigenmarken dann teilweise drin hast.
Also das, was ich damit meine, ist, keine Ahnung, nimm jetzt mal irgendwie Schrauben für eine Spendenbude. Also ich brauche irgendwie Schrauben. So, fällt mir noch nicht mal eine Marke dazu ein. Also vielleicht gibt es Marken, I don't know. Bestimmt. Da kann ich risikolos im Endeffekt eigentlich einem AI-Agenten sagen, ich brauche Schrauben. Die sollen so und so groß sein, die sollen so und so lang sein, sollen bitte nicht ein Vermögen kosten. Wenn ich jetzt aber plötzlich in Kleidung gehe und wir reden nicht über, muss nur die Party nächste Woche Freitag überlegen, sondern soll vielleicht auch ein bisschen länger halten oder meinetwegen, ich gehe Skifahren, ich möchte dabei gerne auch bei minus 10 Grad vielleicht nicht erfrieren, ist die Tendenz stärker ausgeprägt, dass ich eine Marke will. Jetzt müssen wir uns einmal nach vorne spulen gedanklich. Wir nehmen mal an, das würde genauso kommen, wie uns das Google und Co. gerade irgendwie vorhersagt. Und das wird alles nur noch über Agenten laufen und Co. Müssen wir auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Selbst E-Commerce ist nicht so dominant, wie wir uns das immer so vorgestellt haben, mal vor ein paar Jahrzehnten. Muss man auch mal dazu sagen. Selbst wenn das denn so kommt, muss man ja auch mal sagen, wie lange mache ich es denn als Konsument mit, wenn ich danach ständig meine Entscheidungen bereue? Also das mag dann eine Phase geben, wo das plötzlich gar nicht mehr relevant ist und dann kriege ich das Zeug einfach. Aber wir tendieren halt dann dazu, nicht objektiv auf Qualität, auf Leistung, auf Co. zu gucken, sondern immer durch eine gewisse Brille. Und ein schönes Beispiel ist, selbst wenn du, angenommen, du kaufst dir ein Auto und ich gebe dir nur die Specs und ich sage dir gar nichts dazu, dann kannst du wahrscheinlich sagen, ich nehme das, weil das passt total gut. Wenn ich dir jetzt aber sage, Was glaubst du denn, wer hat denn die bessere Qualität, wenn auf dem einen Dacia draufsteht und auf dem anderen BMW draufsteht? Dann wird tendenziell erstmal die Menschen sagen, ah, BMW wird schon die bessere Qualität haben. Ob das stimmt oder nicht, kann keiner von uns nachvollziehen. Mag so sein, mag auch nicht so sein, kann dir aber keiner genau sagen. Und das ist aber genau das, was danach passiert. Also dann wirst du plötzlich bei dem Auto, das dir der Agent gekauft hat, ständig feststellen, boah, jetzt wackelt hier schon wieder irgendwie was, jetzt rappelt es hier schon wieder. Und also das fühlt sich ja auch gar nicht so an. Du hast keine Vergleichsmöglichkeiten, sondern es macht alles nur dein Hirn. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Deswegen glaube ich, dass Marke viel, viel wichtiger wird in der agentischen Zukunft. Nicht für alle Bereiche, nicht für alle Produkte, aber en masse brauche ich eine Marke, damit ich auch meine ganzen Entscheidungen danach nicht bereue. Und das mag bei dem Einzelnen, keine Ahnung, der Schreibtisch sein, den ich nicht bereue, weil der soll halt einfach nur irgendwie die Größe haben und einigermaßen die Farbe haben, die ich mir vorher ausgesucht habe. Und bei anderen ist es vielleicht, keine Ahnung, das Küchengeschirr, das denen egal ist. Das kommt immer nur auf die Person an. Aber das ist tatsächlich etwas, das dürfen wir nicht vergessen, nur weil eine Maschine, und die müssen wir in der Tat anders füttern, logischerweise, weil sie die Werbung nicht sieht. Das können wir tun. Wir können diese Maschine füttern, damit sie objektiv gute Entscheidungen trifft. Ob wir die aber auch subjektiv gut finden, entscheidet die Marke. Und das ist etwas, zumindest in vielen Kategorien. Und das ist etwas, das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt im Endeffekt eigentlich, platt gesagt, auch in 2030 werden wir Werbung brauchen. Ganz, ganz einfach.
Das unterschreibe ich. Also, das heißt ja auch, ich brauche sehr viel mehr Richtung Testimonials, Erwähnungen, nennen wir es mal auch PR und ähnliches, damit ich sowohl in den Trainingskorpus, im Retraining reinkomme, genau dann mit den jeweiligen Image-Attributen, die ich ja möchte, die sowohl mit mir als Dachmarke oder sonst wie, als auch mit meinen einzelnen Produktmarken, dann Apple zum Beispiel, ja, wunderbares Beispiel dabei, mit reinbringe. Aber heißt das nicht auch ein bisschen, dass Marke dann nur noch wird zu einer Art Risikolabel? Marke, ich kenne dich, also ist es gut und sicher, und ich kenne dich nicht. Also ist das dann nicht so ein bisschen, wir entziehen dem Aspekt Marke damit eigentlich diese, ja, Romantisierung?
Jetzt kann man sich erstmal fragen, gab es diese Romantisierung überhaupt?
Ja, oder also für alle, die gerade zuhören, ich halte jetzt das Begleitbuch von der Messe damals Radical Advertising 2006, Düsseldorf, ja, NRW-Forum, geilste Ausstellung meines Lebens, in die Kamera. Ja, gab es. Oder gibt es noch immer.
Nein, ich meine nicht, ob sie es gibt, sondern ob sie gerechtfertigt war. Also das ist, glaube ich, aber egal, andere
Diskussion. Sorry, lass mich da reinspielen.
Aber viel interessanter
dabei. Rein subjektiv bei mir, ich hänge aus irgendeinem komischen, ganz tief bei mir verankerten Grund an Porsche. An dem Produkt, also an dem Auto, an der Passion. Ja, so ein Ding über die Nordschleife einfach schön zu fahren oder fahren zu sehen. Ein alter 911er, da hängt so viel bei mir irgendwie mit drin, sogar allein. Und entschuldige, ja, ich habe E-Auto-Überlegungen und sonst wie. Aber allein der Geruch und ähnliches, in dieses alte Auto einzusteigen, die Tür aufzumachen, in dieses Leder zu, da hängt so viel bei mir romantisierend, ja, mit dran. Und heutzutage ist sozusagen, ich kaufe einen Porsche, ist sehr viel unsexier bei mir und damit, ich weiß noch immer, es hat eine gewisse Qualität und sonst was. Wie blöd gesagt, früher als kleiner Philipp.
Ja. Also, dass Marken toll sind, musst du mir nicht sagen, weil bei mir hängen hier lauter Werbeanzeigen und Co. Also, insofern, ich bin da durchaus nicht dabei. Die Frage, da steckt eine andere Frage hinten dran. Warum ist denn für dich heute ein Porsche nicht mehr so emotional aufgeladen, wie das vielleicht früher war? Und ich glaube, was man sieht, insbesondere pauschalisiere jetzt für alle Leute, die in der Autoindustrie arbeiten. Muss ich vorneweg schieben. Man sieht einfach, dass die Autoindustrie mindestens 20 Jahre lang vergessen hat, ihre Marken zu pflegen. Und jedes einzelne Produkt, das sie rausgebracht haben, haben sie nur noch über Features beworben. Und irgendwie, guck mal, wie toll das Design ist und Co. Und spätestens seitdem alles innen drin ein Touchscreen hat, alles einen Elektromotor hat, alles wird das halt alles gleich. Also das ist das Gegenteil von Marke. Es ist eigentlich eine Commodity im Endeffekt. Und daran sieht man auch, was passiert, wenn ich mich um eine Marke nicht mehr kümmere. Das geht eine ganze Zeit lang gut und das geht auch Jahrzehnte teilweise gut, je nachdem, wie stark diese Marke mal irgendwann war und irgendwann nicht mehr. Und irgendwann sagt sich jemand, also, ja, an so einem, ich mache das jetzt an dem Beispiel fest, ob das jetzt so für Porsche schon stimmt, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen, kenne ich die Zahlen nicht. Ob ich jetzt so einen Porsche nehme oder ob ich jetzt irgendwie einen Tesla nehme, weißt du, das ist am Endeffekt genau die gleiche Leistung und Kurve.
Also, Bro,
glaube ich auch nicht, dass das ja schon so weit ist und insbesondere auch in Deutschland, glaube ich, ist das nochmal ein bisschen anders gelagert. Aber das ist schon etwas, wo man sieht, was passiert, wenn du, jetzt pauschalisiere ich nochmal, wenn du den Vertrieb und den Performance-Marketing 100% das Feld überlässt. Weil dort verwechselt wird, die Marke ist ja das Logo und die richtige Farbe. Und wenn die drauf ist, machen wir doch was für die Marke. Mache ich nicht. So, weil ich sehe dann halt ein Produkt mit irgendwelchen Features und irgendwelchen Kilometerangaben und früher war es Verbrauch und jetzt ist es halt, wie weit komme ich mit einer Energieladung? So, also das ist aber nichts, was ich mit einer Emotion verbinde, was ich mit irgendwie etwas verbinde. Warum soll ich denn dann das Ding kaufen und nicht das Ding? Ne? Also das sind einfach Dinge, die darf man nicht unterschätzen an der Stelle. Und ich sage auch gar nicht, dass das rationale Thema nicht notwendig ist. Also wenn ich ein objektiv schlechteres Produkt habe, kann ich eine so geile Marke draufsetzen, wie ich will. Forget it. Das wird nicht funktionieren. Oder zumindest nicht so, wie es sein könnte,
ich
wenn
sagte, beides... Ich sagte, Juicero, 200 Millionen Funding und wir hatten eine Saftpresse, wo ich die Beutel mit dem kleingeschnittenen Gemüse und Obst auch von Hand ausdrücken konnte. Eigentlich heißt es doch, mal wieder aus dem Aspekt Trainingskorpus für Large Language Modelle und damit auch sozusagen der Aspekt Daten und Auswertung. Ich muss ja eigentlich dann versuchen, meine Feature, meine Benefits viel stärker zu emotionalisieren. Weil wenn dann eine Mutter sich hinsetzt und sucht nach dem sichersten Familienauto, dann muss ich ja genau das auf einmal noch viel mehr verstehen, wie formuliert das Gegenüber diesen Term, diese Anfrage, dieses Bedürfnis eigentlich dann in ihrer eigenen Sprache, dass ich dafür dann haargenau dann auftauche und das wiederum hinten raus dann nutzen in meinen Veröffentlichungen, in meinem Content, in allem, was ich irgendwie nach außen sende, damit das dann genau mit meinem Image so assoziiert wird oder sozusagen dann, ich nenne es jetzt mal ganz blöd, weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber dem Feature-Image, ja, dann meiner Fahrsicherheit.
Ja. Also weil sonst werde ich halt reduziert auf das Thema, wie gut ist mein ABS, wie schnell sind die Auslösezeichen beim Airbag etc. Und bin ich total bei dir, weil ich glaube, dazu verstehen wir im Moment auch noch viel zu wenig, wie stellen denn eigentlich Menschen ihre Anfragen in den Modellen. Also ja, das ist sicherlich, wenn man jetzt eher mal in so einer Bubble unterwegs ist, sicherlich nicht. Such mir das sicherste Auto, um jetzt mal bei Auto gerade zu bleiben, weil du es gerade so erwähnt hast. Ob das jetzt aber nicht ein Großteil der Nutzer, ich meine, mein Papa ist 76, ich bin mir nicht sicher, ob der dann einen wirklich ausgefeilten Prompt schreibt oder ob der nicht genau dasselbe eingibt, was er vorher bei Google eingegeben hat und jetzt halt eine andere Antwort bekommt. So, also auch das ist etwas, darüber müssen wir uns durchaus mal Gedanken machen, wie kriegen wir denn eigentlich raus, wie denn die Anfragen formuliert sind von Usern. Und das ist natürlich ein Zielgruppenthema, weil ich bin mir sicher, dass der Tech-Nerd wird sicherlich anders seine Anfrage zum besten Fernseher stellen als irgendwie der Familienvater, der irgendwie sagt, ich will einfach nur haben, dass das Ding funktioniert. So, Punkt. Und apropos, ich habe keine Zeit, weil meine Kinder schreien da hinten. Also, es sind sicherlich andere Dinge, die da gerade irgendwie dann auch in der Formulierung relevant sind. Nicht nur in den Bedürfnissen, sondern auch in der Formulierung. Und welche Auswirkungen das dann auf die Suchergebnisse hat oder auf die Ergebnisse hat, die mir dann präsentiert werden, ich bin nicht dazu in der Lage, das gerade irgendwie wirklich gut zu beschreiben, welche Anfragetypen und welche Auswirkungen hat das. Und das hat sicherlich Auswirkungen auf, wie formuliere ich denn nachher das, was du vorhin schon gesagt hast, wie, was dann nachher in den Trainingskorpus dann wieder einfließt.
Wir haben schon in gewissen Bereichen wenigstens grundlegende Möglichkeiten, um da ein bisschen Licht ins Dunkel reinzubringen. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen bei all diesen schönen Daten, wir haben es auch bei den Google Search Daten ja von Anfang an, dann nennen wir es mal eingezahlt habe, glaube, umso stabiler ist es. Also so eine Langzeitstudie habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so lange haben wir das Ganze auch noch nicht. Aber das wird sicherlich noch mal spannend. Bedeutet das faktisch aber, wenn wir jetzt auch mal reingehen, okay, ich muss mehr in Veröffentlichung, ich muss mehr damit in diesen Korpus rein mit meinen Werten, ist ganz blöd gesagt, ich eigentlich irgendwann in die Richtung käme von Pay to Play, dass ich überhaupt veröffentlicht werde? Weil das wäre ja eigentlich eine nächste Gatekeeper-Ideologie, dass einfach damit dann irgendwelche Medienhäuser sagen, ach geil, wenn das für dich als Marke so wichtig ist, dann zahl halt auch dafür, weil mein Korpus wird ja danach dann brav dem nächsten Trainingsmodell zur Verfügung gestellt.
Sind wir ja mal sehr ehrlich, sind wir doch heute schon. Also das ist ja nicht so, als ob es da draußen Unmengen über, keine Ahnung, über Zahnpasta-Marken Journalisten gäbe, die darüber schreiben. Also wenn ich jetzt mal als, gerade in Kategorien, die vielleicht nicht ganz so hoch im Interest stehen, unterwegs bin, muss ich ja irgendwie dorthin kommen. Ob das jetzt dann immer direkt mit Geld zusammenhängt oder irgendwelche anderen Deals hinten dran bestrickt werden. Und selbstverständlich hoffe ich zumindest immer noch, dass in Deutschland das Thema Redaktion und Werbung irgendwie immer noch getrennt sind. Aber auch wir haben in Deutschland Advertorials schon seit Jahrzehnten. So, also das ist ja nichts anderes, als ich bezahle davor. Und ja, da wird sicherlich ein Erlösstream irgendwann für Medienhäuser nochmal stärker mit reinkommen. Ich glaube, was allerdings ganz spannend ist, das ist dann eher eine gute Nachricht für unsere aller PR-Kollegen. Ich glaube, dass das Thema PR nochmal wichtiger wird, weil ich kann es halt dann nicht einfach nur der Nachrichtenlage überlassen, dass ich hoffe, dass was über mich geschrieben wird und dann auch noch was Gutes. Ja, aber das ist ja dann die andere Seite, weil was macht unsere Presse? Die berichtet erstmal vornehmlich über die negativen Seiten. Und es gibt wahrscheinlich ein Verhältnis, weiß ich nicht, müsste man sich mal angucken, 10% positiv und 90% negativ. So. Und das ist auch in Ordnung so. Also ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Oder kann, dass da eine Verschwörung dahinter ist, der Journalisten quatscht. Aber das ist natürlich erstmal das, was in der Presse passiert. So, und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zu Tesla zurückgehen, ich möchte nicht wissen, was da genau alles drin steht, weil haben sie sich auch genug Mist dabei erlaubt? Oder beziehungsweise ein einzelner Herr hat sich da besonders viel Mist erlaubt. So, und die positiven Seiten sind erstmal nicht so stark vertreten. So, und das nächste dazu ist, ist das denn eigentlich alles relevant? Weil über zumindest das, was ich mitgekriegt habe in der Presse über Tesla, ist, Elon Musk ist in gewissen Posen auf Veranstaltungen politischer Natur zu sehen. So, das ist das eine, was ich gesehen habe. Er geht mit seinen Arbeitnehmern irgendwie mehr als bescheiden um. Und es gibt Proteste für Werkseröffnungen. So, ist das irgendetwas, was relevant ist, im Sinne eines positiven Relevantseins für eine Kaufentscheidung für einen Tesla? Also ist alles negativ, ja. Das mag auch Leute, wie wir gesehen haben, auch gut davon abhalten, einen Tesla zu schreiben. Positiven Seiten davon finden aber nicht statt. So, und deswegen ist in der Tat PR ein großer Punkt, der sicherlich nochmal mehr Bedeutung erleben wird. Was ich ganz interessant finde daran, ist die Überlegung, ist das denn eigentlich dann PR, die wirklich veröffentlicht wird, damit es Menschen sehen, oder sind das irgendwelche Seiten, die nur für die Maschinen gemacht sind? So, das ist dann nochmal eine ganz andere Diskussion, die auch sicherlich spannend ist, weil die Unmengen an Content wird ja kein Mensch mehr lesen. So, also muss man nichts vormachen.
Ja, mal so eine Abschlussfrage. Wenn du jetzt als CMO damit also mal in die Zukunft blickst, welche drei Prioritäten in Anbetracht Marke und in Anbetracht Image würdest du dann für deine nächsten 90 beziehungsweise damit ersten 90 Tage eigentlich setzen?
Also ich würde in den 90 Tagen als allererstes eine Analyse machen, bevor ich irgendetwas verändere oder nicht. Ich würde mir angucken, für was steht die Marke, und zwar nicht in meinen PowerPoint-Decks, sondern in dem, was die Menschen da draußen, meine Konsumenten oder Kunden, dazu sagen, was sind die Treiber, was sind die Barrieren, das würde ich gerne einmal vorher verstehen wollen, bevor ich auch nur irgendetwas daran verändere, weil nur so kann ich wirklich zielgerichtet handeln. Und dann würde ich mir erst Gedanken machen, was ist denn die richtige Maßnahme, die ich hinten dran hänge. Kurzfristig gesehen, fürs Jahr 2026, würde ich, kommt ein bisschen auf die Branche an, aber pauschalisiere jetzt trotzdem mal das gesamte Thema AI und Co. links liegen lassen, mich erstmal aufs Wesentliche konzentrieren und mich in 2 Jahren nochmal drum kümmern. Weil für die 2% Traffic und Co. würde ich mir erstmal keine Gedanken machen, sondern erstmal das andere machen. Das heißt nicht, dass ich AI nicht wichtig finde, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, als ein Markenthema, und ich rede insbesondere aus Marke, Jens, ist es noch nicht so wichtig wie vielleicht da draußen, wo die gefühlte Wahrheit gerade ist.
Ja, wie war das schöne Zitat? Wir überschätzen kurzfristig und unterschätzen langfristige Auswirkungen von technischen. Ich weiß gerade nicht, von wem das ist.
Weiß ich auch nicht. Gefühlt ist es sowas wie Jeff Bezos oder so.
Okay, ich glaube, es ist älter, aber...
Kannst du ja in die Caption schreiben.
Peter, mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank. Wie traditionell bei diesem Podcast gehören dir mehr oder minder das Closing des Gesamten. Du darfst tun, lassen, sagen, machen, was du möchtest. Ich habe nur noch eine Sache. Wie gesagt, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier gerade fast eine Stunde mit mir über das Thema Marke das Ganze mal verständlich auch rüberzubringen, es haptisch fast schon auch für andere darzulegen und dann auch ein bisschen Ausblick. Peter, danke dir, and the stage is yours.
Erstmal danke dir, hat es total viel Spaß gemacht. Und ich mag gar keine großen Worte in Zusammenfassung und Co. Ich habe eher einen Aufruf. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Marketing wieder ganzheitlich sehen und wir mal aus unseren ganzen Lagern rauskommen und die einen, die sagen, Marke ist das Wichtigste, Performance ist das Wichtigste. Nein, es ist ein Gesamtsystem und lass es uns auch genauso betrachten und dann haben wir alle mehr davon und zwar wirklich alle. Better me sozusagen.
Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Danke dir. Ich wünsche dir was. Ciao.